Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, Formalien wie immer zu Beginn. Wir brauchen noch mehr Abonnenten und zwar abonniert ihr uns auf Deezer, Spotify und iTunes oder hört die Folge zumindest auf den Artikelplayern auf sämtlichen unserer Artikelseiten. In der heutigen Folge sprechen Arne Wielander und ich über die Beastie Boys Story. Die Lebensgeschichte des Hip-Hop-Trios Beastie Boys aus New York, die unter der Regie von Spike Jonze ihre Lebensgeschichte eigentlich beim South by Southwest Video vorstellen wollten, was wegen der Corona-Pandemie ausgefallen ist und es deshalb gleich als Home-Video zur Verfügung gestellt haben, in dem Fall als Premiere bei Apple Plus. Die Beastie Boys Story ist ab Donnerstag, dem 24. April, dort abrufbar. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, vielleicht können wir damit die Einleitung machen. Ich hatte dir das ja auch schon mal gemailt, Arne. Ich hatte gar nicht mehr im Blick, weil die Beastie Boys sich ja nach dem Tode Adam Jauchs 2012 aufgelöst haben. Ich wusste gar nicht mehr genau, wie die jetzt eigentlich aussehen würden. Man hat die ja so lange einfach nicht mehr gesehen. Und da habe ich dir mal so ein Bild geschickt. Also mir kam ja dann Adam Horowitz alias Ed Rock, so ein bisschen vor. Also für mich sah dieser ergraute Mann so ein bisschen aus wie Martin Freeman, deswegen, also den man ja kennt, nicht nur von Sherlock und The Office, sondern auch als Bilbo Beutlin. Und deswegen habe ich geschrieben Beastie Beutlin. Ich dachte irgendwie, ist das auf einmal Martin Freeman und was die Zeit auch mit den Menschen macht, wenn die, ich meine, es ist natürlich okay, dass sie nach Adam Jauch nicht weitergemacht haben als Duo, aber was die Zeit auch mit den Menschen macht, das ist doch einfach erstaunlich, wie die jetzt aussehen.
Ja, man hat sie länger nicht gesehen oder hat sie nur gesehen im letzten Jahr, als das Beastie Boys Buch, auch Beastie Boys Story, oder das heißt, glaube ich, Beastie Boys Buch schlicht.
Beastie Boys Buch, ja.
Schlicht Beastie Boys Story heißt. Man hat sie nur anlässlich der Veröffentlichung dieses schönen zusammengestellten Materialbandes gesehen. Also ist natürlich eine Art von Biografie, auch Autobiografie. Aber sie haben in dem Kompilationsstil, der auch ihre Musik ausmacht, dieses Buch zusammengestellt, zusammengetragen, unterschiedliche Materialien, Tagebuchaufzeichnungen, Fotos freilich, Artefakte und Notizen. Ein dickleibiges Buch, das im letzten Jahr mit einigen Aplomb auch in Deutschland vorgestellt worden. Bei der Gelegenheit haben sie Interviews gegeben. Ich erinnere mich an einen Auftritt sogar im Frühstücksfernsehen von vielleicht 3 oder 4 Minuten im Hotel. Da saßen sie am Frühstückstisch. Also in unverkennbarer Manier.
Es wäre bei No Sleep Till Brooklyn nicht möglich gewesen zur Peniszeit, ne? Dass sie jetzt sozusagen ins Frühstücksfernsehen gewandert sind. Dass man mal sieht, wie historisierend das Ganze für die beiden auch geworden ist. Aber ich meine, man war doch dann eigentlich umso erstaunlicher über diese Gestriegeltheit und diese Gezügeltheit bei dieser Präsentation. Also alle reden ja mal auf Metaebene und so weiter, aber diese beiden Musiker haben ja auf dieser Bühne im King's Theater in Brooklyn war das, wurde glaube ich auch nicht richtig angekündigt in der Doku, quasi wie ungefiltert ihre eigene Oral History erzählt, wie so ein TED-Talk haben wir das vor, wie so eine Keynote vor Jüngern. Stand-up vom Teleprompter vorgelesen mit den Jubelarien der Jünger, was natürlich auch eine gewisse Weise es den beiden auch leicht gemacht hat, ihre Version der Geschichte so zu präsentieren, wie sie es am besten machen. Ne?
Ja. Also sie sprechen natürlich vor der Gemeinde, sie sprechen in ihrem Brooklyn, in einem der 5 Boroughs und ihrem Herkunftsort, in ihrer Heimat. Mit dem Filmregisseur, den Sie so lange kennen, der Videos gedreht hat, schon vor langer Zeit. Ich glaube, zur Zeit von Paul's Boutique.
Und, ich glaube, wirklich? Ich dachte, bei Sabotage wäre es eingestiegen. Ich weiß es aber auch nicht genau.
Und Sabotage ist von
E-Communication.
E-Communication, also 1994, glaube ich. Ja. Nun, also Sie kennen ihn schon lange. Er hat das inszeniert. Und es ist sehr schlicht gemacht. Es ist in diesem schönen, brokat ornamentierten Theater natürlich ausverkauft. Und Horowitz und Diamond stehen auf der Bühne und im Hintergrund sieht man auf der Leinwand sozusagen ihr Leben, ihre Karriere vorbeiziehen. Und das ist das, was Spike Jonze entworfen hat. Mit einigen Gags, immer wenn mal gesagt wird, crazy shit. dann fällt auch schon mal die Übertragung aus oder man sieht im Hintergrund nicht die entsprechenden Bilder. Das ist sicher alles einstudiert. Es ist wie ein Stand-up, ein Stand-up-Auftritt, Stand-up-Comedy von zwei Geschichtenerzählern, die hier ihre eigene Geschichte erzählen. Es erinnert auch an Jerry Seinfeld, es erinnert an die großen Stand-up-Komödianten. Du hast aber recht, auch eine Keynote-Speech könnte es sein von sozusagen einem Start-up-Unternehmen des Jahres 1984
ungefähr. Ja, aber der Punkt ist, ich wusste das gar nicht. Also ich habe auch keine Ankündigung gelesen. Ich habe nur gesehen, okay, das sind jetzt hier die Beastie Boys Stories, mal reingucken in die Doku. Man hat ja normalerweise, also der Trend in der Dokumentation ging ja bisher immer weg von den sogenannten Talking Heads, also sprich, es wird Archivmaterial gezeigt und danach sitzen dann, wie man das auf RTL und so mal sieht, Leute auf Stühlen und präsentieren ihre Version, während im Hintergrund das Green weiterläuft. Davon hat man sich ja entfernt. Es gab ja von den Asif Kapaida, Entschuldigung, ich komme jetzt auf den Namen nicht genau, das war der für Senna den Doku-Oscar bekommen hat und danach ja. Amy gemacht hat und dann Maradona. Er gilt ja als einer, der diesen ganzen Doku-Stil etabliert hat, sprich, nämlich nur Original-Archivmaterial aneinander zu reihen, ohne sie abgrenzend von Experten retrospektiv bewerten zu lassen. Das wäre eigentlich eine Sichtweise, die mir ein bisschen besser gefallen hätte für diese Doku, denn die beiden extrem schlagfertigen, gut, sie haben beide, sowohl Horowitz als auch Diamond, diese Show ja geprobt, als auch öfters aufgeführt und dann wurde es ja von 4 Stunden auf 2 Stunden eingedampft. Mir hätte das trotzdem mehr gefallen als, klar, man sollte auch nicht zu kritisch journalistisch rangehen. Warum sollten die beiden denn auch nicht ihre eigene Version der Geschichte erzählen, aber sie sozusagen wie in so einer Sitcom mit alle 3 Minuten mit Applaus in den Himmel heben zu lassen, das war mir ein bisschen zu wenig.
Ja, hättest du denn lieber eine konventionelle Dokumentation gehabt mit den Kommentaren von Wegbegleitern,
also ich fand tatsächlich, Leuten,
von Kritikern, ja, Musikjournalisten?
Schon, also ich fand die... Ich weiß, ich fand die Zusammenschnitte, ich fand die Zusammenschnitte eigentlich der begleitenden Filme, wie die auf der Bühne standen, die Tour mit Run-DMC und so weiter. Ich fand das eigentlich sehr viel interessanter als die Einstudierten. Ich meine, die Beastie Boys machen ja selber Witze darüber, wie sie vom Teleprompter aus Versehen falsch ablesen. Die tun ja gar nicht so, als wären sie so schlagfertig, wie sie sich darstellen. Aber ich hätte das schon ein wenig interessanter gefunden, zumal ja die Beziehung mit Rick Rubin und Russell Simmons als auch der geschassten Schlagzeugerin, obwohl nicht ganz klar ist, dass sie geschasst wurde, Kate Schellenbach, ja auch nicht so wirklich klar beleuchtet wird. Und ich fand es irgendwie nett, die beiden Witze machen zu hören und so weiter. Und es gab ja auch diese dramaturgisch auch bewusst vielleicht zum Schluss eingebaute Szene, in der die beiden Abschied nehmen von Adam Jauch und Horowitz dann auch weint, was natürlich nicht gespielt ist, aber natürlich auch erst gegen Ende, weil es ja chronologisch erzählt wird, der Beastie Boys dann auch kommt und ich es ehrlich gesagt auch erwartet habe, so gemein das jetzt auch klingt, ich habe erwartet, dass Diamond weinen würde. Aber ich muss zum Beispiel, wo wir gerade über Rubin gesprochen haben, wo du ihn erwähnt hast, ich muss da so ein bisschen, um mal Werbung für den Rolling Stone zu machen, an unsere Geschichte denken, die wir jetzt aktuell im Heft haben, Titelgeschichte Eric Clapton, und da ist auch ein Porträt über die Strokes drin. Und Frederik Schwilden hat die Geschichte gemacht, wie er die Band trifft. Und ich fand eine Frage besonders treffend und extrem gut in diesem guten Text. Freddy hat Julian Casablancas, den Strokes-Sänger, gefragt, euer neues Album, wer wollte das eigentlich machen? Ist Rick Rubin auf euch zugegangen oder war das eure Idee? Und das sagt natürlich extrem viel über Rick Rubin aus. Er ist ja der Ausgräber von vermeintlich abgesagten Künstlern. Man kennt es von Johnny Cash und von Neil Diamond. Jetzt hat er die Strokes gehabt. Und ich muss es mal einfach sagen, auch wenn es nicht wirklich zum Kontext passt, mich nervt Rick Rubin. Ich kann den nicht mehr ertragen. Und deswegen, also wie bin ich noch gekommen? Genau, er hat ja das Debüt von den Beasties gemacht, License to Ill. Und klar, er hat seine Verdienste und so weiter, aber diesen bärtigen Schrat mit seinen verrückten Projekten, ich kann ihn nicht mehr ertragen. Ich weiß nur nicht, ob es bedeutet, dass ich gerne mehr von ihm gesehen hätte in der Doku oder weniger.
Also die Beastie Boys wollten nicht mehr von ihm sehen, nachdem sie von Def Jam nicht mehr bezahlt wurden, nach ihrer Darstellung, nach dem Millionenerfolg und dem der unerwarteten, in diesen Dimensionen unerwarteten Erfolg von License to Ill, ihrer ersten Platte, die Rubin inspiriert hat, die Rubin produziert hat. Sie geben auch zu, dass er das, was sie als kleine Heimarbeit und als Samplearbeit entworfen haben, dass er es aufgeblasen hat, dass er es gereinigt hat, dass er einen gewaltigen Sound daraus gemacht hat und eben das Saubere, das man dann als Massenprodukt vermarktet hat und das sie auf einen Schlag berühmt gemacht hat. Und nachdem sie also Millionen Platten verkauft haben, auf Tournee gegangen sind, hat die Plattenfirma und auch einigermaßen durchgedreht sind in Los Angeles, haben dann ein riesiges Anwesen, wie sie mehrfach sagen, mit Brücke über den Swimmingpool von einem reichen Ehepaar gemietet, sind eingebrochen dort in den verschlossenen Raum, also einen begehbaren Kleiderschrank der Eigentümerin dieser Villa und haben sich verkleidet mit deren 70er Jahre Kostümen, mit Pelzen, mit Mützen, mit Kleidern. So, hatten also viel Spaß, haben eine Tournee gemacht, die zunächst kleiner gebucht war und je länger sie dauerte, desto mehr wuchs das Publikum an, von 1.000 auf 2.000 auf Basketballarenen und schließlich waren es dann wahrscheinlich sogar Footballstadien. So. Und haben aber die Arbeit vernachlässigt, haben nicht so bald eine weitere Platte geplant, die sie auch gar nicht in sich hatten. Sie wussten gar nicht, was sie machen sollen. Also hat Def Jam, hat der Manager Russell Simmons, der vorher mit Curtis Blow schon gearbeitet hatte, und sie waren sehr froh, dass sich Russell Simmons ihre angenommen hatte und eben Rick Rubin, den sie als Guru kennengelernt haben und über dessen Mitarbeit sie auch so froh waren, der sie unter die Fittiche genommen hatte, schon etwas älter als sie, clever mit allen Wassern gewaschen. Und die beiden haben dann Def Jam gegründet, waren mittlerweile enorm erfolgreich. Wir sprechen vom Jahr 86 und vom Jahr 87 etwa. Und haben sich dann geweigert, Tantiemen zu bezahlen, nach Darstellung von Horowitz und Diamond, weil die beiden oder weil die drei damals, auch Adam Jauch natürlich, keine weitere Platte produziert haben und sind ihnen das Geld schuldig geblieben. Die Beastie Boys haben sich selbstständig gemacht und haben dann in ganz anderer Weise die Platte Paul's Boutique aufgenommen, die 1990 erschien, heute als Meisterwerk gefeiert. Ja.
Die Platte kann man immer nennen. Man kann die Platte immer nennen. Das ist eines der meist unterschätzten Alben, sagt man und so weiter. Sie wird auch immer genannt.
Vielleicht auch gar nicht unterschätzt.
Also damals natürlich, ne? Aber das Interessante ist, was du jetzt geschildert hast, war ja sozusagen der Grund auch dafür, warum die Beastie Boys 3 Jahre nach ihrem Debüt haben verstreichen lassen. Man muss es nochmal festhalten, unabhängig davon, dass es auch aufgrund von Scheiterei natürlich so gekommen ist, ist das für eine Newcomer-Band, die in den 80er Jahren ihr Debüt rausgebracht hat, eine unerhört lange Pause, 3 Jahre von 86 auf 89. Da erwartet natürlich jeder das Meisterwerk, wenn er nicht weiß, dass sein Album nur deshalb nicht erschienen ist, weil man Querelen zu klären hatte. Und das ist das Interessante am Paul's Boutique auch. 89 war dann sozusagen die Zeit für Paul's Boutique da. Keiner wollte dieses Album hören. Es warf auch keine Hitsingle ab. Und alle dachten noch, ja, wozu nimmt man sich so lange Zeit? Das war fast schon eine Michael-Jackson-Dimension der 80er, auch wenn 3 Jahre natürlich mit 5 Jahren zu vergleichen sind. Und das war natürlich auch das Interessante an diesem Album. Ich fand es ja dann lustig, ich mochte am liebsten zu sehen, oder ich fand es am besten zu sehen, diese eigentlich, kann man ja fast Independent-Phase nennen, in der die Band Check Your Head dann promotet haben, als Horowitz gesagt hat, wir haben jetzt nicht mehr irgendwie Musik vor den Leuten aufführen müssen, die wir eigentlich verarscht haben, nämlich die ganzen Mullet-Träger und die ganzen Hair-Rock-Fans, sondern jetzt hatten wir in diesen kleinen Kapazitätszahlen von maximal 1.000 Leuten, als es keiner mehr hören wollte zur Check-Your-Head-Zeit, tatsächlich nur noch echte Fans, die gekommen sind, um uns zu hören. Und es gibt ganz tolle Zitate, die da auch gebracht haben. Ich habe mir leider nicht so viele notieren können, aber sie haben gesagt, now we played anthems instead of jokes. Das haben sie gesagt. And we were entering states of anarchistic excellence. Und das stimmt. Also sie haben dadurch viel an Freiheit gewonnen, dass sie keiner mehr hören wollte. Ja. Bis es natürlich zu Ill Communication kam und sich das Blatt natürlich für sie dann wieder gewendet hat. Ne?
Also sie schmeicheln sich auch ein wenig, aber Anarchistic Excellence, das trifft zu. Wahrscheinlich auch schon auf Paul's Boutique, was eine Platte, die in der Wirrnis, in den Sounds der Großstadt von Bedeutung ist. Und die die Atmosphäre einfängt der Stadt, die sie kennen, der Stadtviertel und der Menschen. Aber da waren sie noch keine Musiker. Sie sagen selbst, dass sie mit der Platte Check Your Head zu Musikern geworden sind. Adam Jauk hat, sie nennen ihn Jauk, auch in Abgrenzung zum anderen Adam, also das war immer ihr Name für den Freund Jauk, der hat den Kontrabass gelernt. Adam Horowitz war ein dilettierender Gitarrist, hat sich verbessert. Und Diamond am Schlagzeug hat dann Live-Schlagzeug gespielt. Und Check Your Head, mit Check Your Head haben sie überhaupt erst ein Publikum gewonnen, haben ein neues Publikum gewonnen, haben das alte freilich verloren mit Paul's Boutique, haben die Kritiker gewonnen, die nun gewiss nicht begeistert waren von License to Ill, die auch die Besonderheit dieser Platte, die natürlich eine scherzhafte Platte war, gar nicht verstanden. Die Beastie Boys haben es sozusagen als Scherz gemeint. Aber wenn sie das heute sagen, dann untertreiben sie zugleich. Denn natürlich wollten sie erfolgreich werden. Natürlich wollten sie jeden Abend mit Rick Rubin, Russell Simmons und Curtis Blow und der ganzen Posse ausgehen. Die waren 19 Jahre alt. Und waren sogar noch jünger, bevor die erste Platte 1986
aufgenommen. Ja, und sie hatten ja auch keine Chance. Ich meine, man kennt ja das Video von Fight, Fight for Right to Party, No Sleep to Brooklyn. Und wenn man das Video in einem bestimmten Alter sieht, und nicht nur, wenn man es in einem bestimmten Alter sieht, sondern wenn man es in den 80er Jahren gesehen hat, dann fehlt einfach auch die Abgrenzung zur Lächerlichkeit der Optik, über die sie sich lustig machen. Das konnte keiner haben. Also jeder, ich meine, jedes Video in den 80ern sah so aus wie die Verarsche-Videos, die gemacht haben. Wer konnte damals so klug sein, zu erkennen, dass sie sich über die lustig machen, wenn dazu auch unterstützendes Medienmaterial wie das Internet gefehlt hat? Man hat dieses Video einmal gesehen. Als ich es gesehen habe, war ich 11 und dachte, wow, die Jungs, die wissen, wie man feiert und die feiern gerne mit den Jungs, die da zur Tür rankommen und einen Vukuhila haben. Das finden die einfach geil. Es gab keine Möglichkeit, sich davon abzugrenzen, zu erklären, um wie viel klüger eigentlich diese Menschen gewesen sind.
Naja, ich glaube, ich habe es als Jugendlicher auch missverstanden, diese Band als, wie man noch Jahre später gelesen hat, Rüpel, Rotzlöffel, als Firebeaster, als eine Horde amerikanischer, also so etwa wie eine amerikanische Jugendkomödie, so wie Porky's ein paar Jahre vorher. Also ein hedonistisches Rabaukentum. Und das machte den Erfolg dieser Platte aus. So. Und man hat nicht Ironie erkannt. Man hat wohl das Grelle und das Übertriebene erkannt. Und das war da ja auch das, was gewirkt hat bei MTV. Es wird ja immer gesagt, so auch in dieser Dokumentation, ja, es war die Zeit von MTV. Alle haben MTV gesehen. Jeder hat MTV gesehen. Und als das Video da war, nach 2 Tagen, war der Song Nummer 1. Vorher war Run-DMC mit Aerosmith, Walk This Way. Das war der erste große Erfolg und sozusagen der Durchbruch von Hip-Hop mit Metal-Riffs, die auch damals schon nicht mehr jungen Rocker, mit die weißen Rockmusiker mit den schwarzen Hip-Hopern. Und das war sofort etabliert. Nun haben die Beastie Boys im Vorprogramm von Run-DMC gespielt. Und Adam Jauk ist mit seinem Bass auf die Bühne gegangen und ist mit Aerosmith aufgetreten und ist um Luke Perry herumgetanzt oder hat ihn immer angetanzt, um neben ihm mit gebeugtem Rücken die Bassgitarre zu spielen.
Ja, so. Aber und ist das nicht, ist
auch zugleich eine ironische Geste und aber auch der Impuls, einmal in so eine Pose zu schlüpfen.
Ich frage mich nur in solchen Momenten immer, in denen klar wird, dass jemand wie Adam Jauch sowohl die Rockismen parodiert hat, als auch gezeigt hat, dass er mit afroamerikanischen Künstlern auf der Bühne steht. Warum dieser Aspekt, heute würde man ja sagen von Cultural Appropriation, so gut wie man es findet oder nicht, die kulturelle Aneignung, warum dieser Aspekt in der Doku eine absolut untergeordnete, wenn sogar nicht vorhandene Rolle spielt. Es ist ein bisschen so eine weiße Erfolgsgeschichte auch geworden. Und es wird leider überhaupt nicht darüber gesprochen, welche Probleme es für sie gegeben hat, ob sie überhaupt anerkannt wurden von der Community. Und ich finde, das fehlt. Also es wirkte irgendwie sehr harmonisch, wie sie mit Run DMC aufgetreten sind. Aber es gab, wenn ich es richtig verstanden habe, keine wirkliche Klärung darüber, ob es nicht auch welche gesagt haben, wie kann das denn sein, dass diese weißen Jungs auf einmal diejenigen sind, die den erfolgreichsten Hip-Hop überhaupt machen. Sie waren ja nicht nur die ersten weißen Hip-Hopper, die Erfolg hatten, sie waren auch sofort die erfolgreichsten, die es gab. Und da gab es irgendwie mit Sicherheit auch Stimmen, die gesagt haben, irgendwie, jetzt wird uns die Stimme weggenommen und jetzt kommen diese weißen Leute und bringen das in die Charts. Ich meine, vielleicht kann man ja nicht erwarten, dass die beiden Keynote-Leute, die Stand-Up-Comedians, darüber sprechen. Aber als jemand, der sich für die Musik interessiert, muss man doch zumindest hoffen, dass sie darüber mal sprechen, vor welchen Hindernissen sie gestanden haben.
Ja, das sind natürlich sozusagen externe Argumente oder Einwände, die für sie wahrscheinlich nicht von Bedeutung sind. Sie haben sich ja, also eingangs erwähnen sie natürlich die Einflüsse. Die werden auch gezeigt, die Platten von Grandmaster Flash und die Platten von Curtis Blow, mit denen sie unmittelbar zu tun haben. Russell Simmons natürlich, der schon ein Impresario war, Anfang der 80er Jahre. Also sie haben all diese Musik gehört in den Anfängen. Es ist auch die Rede von ihrer Begeisterung von den Meters etwa. Aber sie haben zugleich natürlich Punk gehört. Sie haben Punk gehört, sie haben Hip-Hop gehört und waren dann aber enthusiasmiert von dem Rap, der sich entwickelte, und haben dann erst diesen Rap-Stil überhaupt entwickelt. Die konnten das gar nicht. Aber aus Begeisterung und weil sie nun schon mal von Rick Rubin unter die Fittiche genommen wurden, haben sie das entwickelt. Also es war tatsächlich eine Aneignung.
Ja, es gibt ja die lustige Anekdote, dass Thurston Moore damals die immer zu Konzerten noch gefahren hat, als sie noch Punkmusiker gewesen sind. Thurston Moore musste die Minderjährigen, Beastie Boys, auch ein Aspekt, der nicht wirklich zur Sprache gekommen ist, welche Probleme sie mit den Eltern hatten. Aber entschuldige, ich habe mich gerade unterbrochen.
Nein, ich wollte gar nicht mehr ausführen. Ich bin darüber auch nicht informiert aus anderen Quellen, wie sie sich dazu verhalten, auch etwa in dem Buch. Es spielt in ihren Ausführungen keine Rolle. Also es ist der Aufstieg dieser Band, es ist dann die Trennung von der einzigen Musikerin. Das begründen sie. Die war die Schlagzeugerin, Schellenbaum.
Oder Bach? Ja.
Schellenbaum oder Bach? Ich hab's nicht parat. Aber
wir würden normalerweise zu so einem Cutter sagen, das muss rausgeschnitten werden, ja. Aber ich komme jetzt auch nicht mehr drauf. Ja. Schellenbach. So.
Ich hab vorhin auch Steve Perry gesagt, der Gitarrist von Aerosmith heißt Steve Perry, glaube ich.
Ja, Luke Perry ist Luke der bei Tarantino seinen letzten Auftritt gehabt hat Once Upon a Time. Ja.
Gut. Also sie erklären aber, dass sie sich von der Freundin trennen mussten und das sagen sie sehr kurz auf der Bühne. Mittlerweile ist es beigelegt, sie sitzt im Publikum, ist da auch zu sehen, mehrfach. Sie haben sich von ihr getrennt, weil sie eine harte Jungsband sein wollten, sein mussten, glaubten, sie da eine Jungsband darstellen zu müssen. Also drei krasse Kerle und da passte ihnen das Mädchen nicht. Mhm. Ob das nun Ironie heute ist, kann man nicht entscheiden. Wahrscheinlich war es ungefähr so.
Ja.
Und das war zur Vermarktung eines Images, das wahrscheinlich auch Rick Rubin, der natürlich den großen Plan für sie hatte, vorgesehen hat.
Aber was ich Ihnen abnehmen kann, ist Folgendes. Adam Horowitz kommt ja auch darauf zu sprechen, dass sie ja den großen Penis ausgefahren haben auf der Bühne und so weiter. Und dann immer Leute sagen, ja, ne, also die Geschichte, die ging auch durch die Medien. Ihr wolltet Prodigy, das sagen die im Film jetzt nicht, aber das war eine Geschichte, die durch die Medien ging. Die wollten irgendwie, die haben ja The Prodigy bei irgendeinem Festival darum gebeten, nicht Smack My Bitch Up zu spielen, wo es ja auch um sexuelle Gewalt geht zwischen den Geschlechtern. Und da haben die von Prodigy auch gesagt, also natürlich spielen wir das und ihr hört mal ganz auf mit eurem großen Penis, der irgendwie 86 aus der Box rausgefahren ist und so weiter. Und es wurde ja der Band dann auch vorgehalten, ist das nicht so ein bisschen... Ja, das ist so ein schlechter Nachgeschmack, wenn ihr auf der einen Seite früher selber Sexisten gewesen seid oder zumindest die parodiert habt und alle haben gedacht, ihr seid Sexisten und jetzt irgendwie zum Buddhismus, wie Adam Jauch rübergegangen sind und so weiter. Und dann sagt ja dann Mike D. auch zu Adam, diese Antwort von ihm ist eine der besten, die ich jemals ihm gehört habe. Da hat nämlich Adam gesagt, I'd rather be a hypocrite than the same person forever. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Also ich bin auch ein großer Fan davon, dass Leute eine 180-Grad-Wendung einlegen können und sagen, sie es begründen können, dass es authentisch wird, dass sie dann sagen, okay, das ist meine Vergangenheit, aber unser Prinzip in der Band hat sich jetzt nun mal gewandelt. Das fand ich auf jeden Fall gut.
Also das waren natürlich alles pubertäre Gesten und pubertäre Inszenierungen eben der 19-Jährigen. Und innerhalb weniger Jahre, innerhalb von 4-5 Jahren, hat es sich gewandelt. Ich glaube, Jauchs Interesse etwa an Tibet und am Buddhismus, der begann schon 1990 mit Reisen. Jauch reiste nach Tibet, traf dann den Dalai Lama, organisierte ein großes Benefizfestival in San Francisco mit den großen amerikanischen Bands jener Zeit. Es wird auch im Film gesagt, das größte Festival seit Live Aid. Und das haben die beiden anderen nicht nur akzeptiert, sondern haben es erstaunt gesehen, dass der immer unberechenbare Jauch, von dem sie sagen, man wusste nie, was er im nächsten Moment macht. Er war wie ein Kreisel, er war der unter den Freunden, von dem man immer Überraschungen erlebt hat. Und das erzählen sie am Ende, er war diese Art von Freund, der die anderen nicht nur unterstützt hat, sondern der sie motiviert hat, der es vermochte, sie immer wieder zusammenzubringen und zugleich als einziger unvermutete Wege zu gehen und immer das zu machen, was er machen wollte. Und er hat es auch tatsächlich immer umgesetzt. Er hatte nicht nur Ideen, sondern er ist ihnen gefolgt und war auch vor allem verantwortlich für die neue Art der, wie man damals sagte, das Live-Schlagzeug, die Live-Aufführung der Musik. Es mag auch eine Idealisierung
sein. Ich wollte gerade sagen, weil der Punkt ist, als ich das gehört habe, dachte ich, jetzt haben wir zum ersten Mal ein Drittel von drei Drittel der Beastie Boys erklärt. Natürlich ist es immer so, dass derjenige, der verstorben ist, die größten Meriten erhält. Aber da habe ich zum ersten Mal gedacht, jetzt haben zum ersten Mal zwei übereingesprochen und diesen Menschen auch erklärt, unabhängig von den Dingen, die man in dem Film sieht. Und natürlich gibt es jetzt niemanden, der dann aufgestanden ist und gesagt hat, aber hör mal Adam und hör mal Mike, ihr wart dafür diejenigen und diejenigen. Also ich habe mir die Beastie Boys immer als Trio, als drei Tortenstücke vorgestellt, die sich ergänzen und nicht, dass es da die herausragende Persönlichkeit gibt. Das war natürlich so ein bisschen die Krux an der Darstellung, dass es nicht wirklich deutlich werden konnte, wer welchen Antrieb dort geleistet hat, wer zum Beispiel für die Lyrics am meisten zuständig war, ob die es wirklich so aufgeteilt haben, wer der beste Musiker der drei gewesen ist, wer den besten Draht zum Produzenten gehabt hat, wer die Dust Brothers ins Board geholt hat, solche Sachen. Das hat mir ein bisschen gefehlt, aber ich würde ganz gerne noch mal kurz auf Spike Jonze nochmal zu sprechen kommen. Das haben wir noch gar nicht richtig gemacht. Spike Jonze, also dieses Video von Sabotage galt ja als bahnbrechend. Übrigens, Fun Fact, Sabotage ist wahrscheinlich ihr bekanntester Song, war aber keine Single-Auskopplung. Es gab das Video auf MTV, wurde aber nicht als Single rausgebracht. Auch ganz schön mutig. Dieses Video lief ja rauf und runter. Und für mich war es zum ersten Mal so, dass es von 94 ist es gewesen, dass man zum ersten Mal eine Persiflage auch mit den Jump Cuts und den harten Zooms gesehen hat über eine Serie, die in den 70ern spielen sollten, dass Leute diese Popelbremsen, diese Schnurrbärte gehabt haben, diese Cops gespielt haben. Das war eigentlich fast schon so ein Tarantino-Move, könnte man sagen. Fiel ja auch ins Jahr von Pulp Fiction 1994. Und das war für mich, also Spike Jonze hat das ja gedreht und Spike Jonze galt ja als jemand, der sich auch selber angeblich mal gerne aus fahrenden Autos rausgeworfen hat, weil er so gerne Stuntman geworden wäre. Das war für mich also auch ein ganz prägendes Video. Ich war damals 19 und hatte dann irgendwie gedacht, also wenn jemand mit der Popkultur so umgehen kann, ist es ein ganz, ganz besonderes Zeichen. Umso enttäuschter war ich von dieser starren Bühneninszenierung dieses Films.
Ja, aber hätte Spike Jonze den Film so gedreht, also so abgedreht, gedreht, wie man es wahrscheinlich erwartet hat, mit nach dem Schnipselprinzip, mit lauter Samples, mit Jump Cuts, mit...
Nein, mit, natürlich nicht, das wäre auch albern, aber die hätten ihn gar nicht nehmen brauchen. Die hätten ihn nicht nehmen brauchen. Die hätten ja im Grunde genommen nur drei Standkameras da hinstellen müssen. Das fand ich halt irgendwie.
Also sie wollten sicher gern den mit ihnen befreundeten Regisseur, der auch eine Berühmtheit ist und der aber zuletzt nicht mehr so spektakulär war wie um die Jahrtausendwende und noch einige Jahre danach. Den wollten sie sicher beschäftigen. Und sie haben wahrscheinlich absichtlich dieses Stand-up-Comedy-Konzept und diese leere Bühne, die übrigens ja erinnert an den größten Konzertfilm und der damals Avantgarde war, Stop Making Sense von den Talking Heads, den von Jonathan Demme inszeniert. Am Anfang die leere Bühne, David Byrne, der Ghetto Blaster. Dann wird die Bühne immer mehr gefüllt, aber ohne jedes Brimborium, ohne Szenen hinter der Bühne.
Du würdest also sagen, der ist noch besser als Sign of the Times.
Ob ich das sagen möchte?
Ja.
Ja, er ist besser als Sign of the Times.
Ich habe Stop Making Sense nämlich gar nicht gesehen. Ich habe ihn noch nie gesehen, ja.
Also, du meinst, ob Stop Making Sense ein besserer Film ist als Sign of the Times?
Genau.
Ja. Das habe ich gesagt.
Ja.
Das habe ich damit gesagt, weil ich sagte, indem ich sagte, der wahrscheinlich beste Konzertfilm.
Also, aber
es ist ja nur anders als Sign of the Times, anders als die allermeisten Konzertfilme. Ist Stop Making Sense nur ein Konzert. Es ist ein abgefilmtes Konzert. Und dies hier ist die Präsentation einer Biografie auf der Bühne. Also eines Zusammenschnitts von existierenden Aufnahmen erzählt, du sagst zu Recht, die Oral History von den beiden überlebenden Musikern selbst. Es gibt überhaupt keine Off-Kommentare. Es gibt übrigens auch in dem Filmmaterial zwar einige Ausschnitte aus dem Fernsehen mit Moderatoren. Es gibt keine Metakritik sozusagen. Es gibt nicht ein Sprechen über die nichts, weil es gibt keine Reflexion. Die lassen sie nicht zu.
Ja, also aber sie machen ab und zu so Pausetaste an so Stellen wie bei Soul Train, wenn sie mit Moderatoren reden, dann drücken sie selber die Pausetaste und heben Verhaltensweisen hervor, wie du hast dich dort und dort an die Schulter angelehnt, das sah irgendwie komisch aus. Was heben sie hervor? Ja, genau, aber das sind Szenen, die einem als Zuschauer, die werden uns nie aufgefallen, die haben schwelgende Anekdoten über Erinnerungen, die nur sie ganz tief in sich drin haben, die wir niemals mit Sinn wahrnehmen können. Das ist halt das Schwierige daran.
Es sind kleine Witzeleien, es ist Anekdotisches. Die machen sich noch immer in einer freundschaftlich anstupsenden, frotzelnden Manier lustig darüber, wie sie damals gewesen sind. Übrigens auch wie sie den ganz generösen schwarzen Moderator dieser Soul-Sendung
die Stelle meinte ich auch.
Ganz aggressiv und überkandidelt. Ja. Er war sehr freundlich zu ihnen, hat sie immer eingeladen und sagt in dem Moment auch, als die vier da, ich glaube, wahrscheinlich war Money Mark der vierte, der Keyboard-Spieler, die sind kostümierter aufgetreten und waren einigermaßen rüpelhaft. Es wird auch mal gesprochen über Alkohol und Drogen. Sicher haben sie sehr viel Haschisch geraucht.
Aber der Kommentar war lustig, weil sie meinten doch, hier sieht man, jeder sah aus, als spielte er in einer anderen Band.
In einer anderen Band.
Das fand ich echt toll. Das ist eine gute Beobachtung. Ja, aber ich fand es irgendwie ganz nett. Aber Arne, findest du nicht?
Sie sind alle lustig angezogen. Das war vielleicht...
Also Adam sah nie aus wie ein Hip-Hopper.
Also es war nicht ganz am Anfang ihrer Karriere, sondern es war einige Jahre später, glaube ich.
Und aber ich will mit dir nochmal ganz über Spike Jonze nochmal sprechen. Was ist mit dem Menschen passiert? Er hatte mit Being John Malkovich seinen sofortigen Durchbruch mit seinem Regiedebüt gefeiert, mit dieser sehr kreativen Idee von John Malkovich. Jeder kennt den Film. Adaptation, 3 Jahre später, hat sofort Oscar-Nominierung gebracht. Übrigens auch lustigerweise für Nicolas Cage die letzte Nominierung, bevor er dann in den B-Sektor abgeglitten ist, Meryl Streep. Ich mochte Adaptation auch wirklich gern. Und danach gingen die Probleme für ihn los. Er hat 6 Jahre gebraucht, um die Verfilmung von Where the Wild Things Are zu stemmen. Von dem Kinderbuch, wo alle gesagt haben, ne, also das ist irgendwie fast so alle haben das Gleiche gesagt, ja, das Buch besteht nur aus 46 Wörtern. Wie kann man daraus einen Film machen? Also richtig blöde Kommentare und so weiter. Das Problem, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, bei Where the Wild Things Are, war ja, dass Spike Jonze ursprünglich vorhatte, die Riesenmonster entweder nur per Stop-Motion oder per Puppen zu bringen und nicht per Computereffekte. Und nach 6 Jahren kam dieser Film, er hat Riesenstreitereien gehabt mit dem Studio und hat einen Film gemacht, den veröffentlicht, der gut war, aber leider überhaupt kein Erfolg gewesen ist. Und das hat ihn so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Danach kam noch Her mit Joaquin Phoenix, der auch sehr kreativ war, aber so richtig Fuß gefasst hat er nicht mehr. Und deswegen war ich so ein bisschen enttäuscht von Spike Jonze. Du hast recht. Es wäre natürlich lächerlich, wenn er jetzt versucht hätte, den verrückten Spike Jonze zu machen und auf totale Brainfuck-artige, so wie Gondry oder so, halt so einen Film zu drehen, der irgendwie die Beastie Boys so zeigt, wie sie halt nicht stringent zu erzählen werden. Völlig richtig. Aber irgendwie, als ich den Namen Spike Jonze gehört habe, habe ich mehr Glitzer erhofft, als er letzten Endes gezeigt wurde. Es wurde zu offensiv mit seinem Namen geworben, fand ich.
Ja, man kann es ihnen nicht verdenken, dass sie auf Spike Jonze hinweisen. Sie müssen ja auf Spike Jonze hinweisen, denn er ist der Regisseur des Films. Sie haben es ihm anvertraut und es wird dem Film dann natürlich nützen und es wird hoffentlich Spike Jonze, hoffentlich den Beastie Boys nützen. Mein Eindruck dieses Films. Wenn man seit 25 oder 30 Jahren Dokumentationen über Rockbands sieht, naturgemäß immer mit einigem Abstand, es sind die von Jahrzehnten, es sind die großen Erfolge schon da, es wird chronologisch erzählt, wie alles begann, meistens wird die Kindheit erzählt, die Jugend, wie die Band sich zusammenfand, dann die ersten Erfolge, dann die Band wird größer und größer und größer. Also, Led Zeppelin, Rolling Stones, gerade gibt es eine große Dokumentation über ZZ Top nach 50 Jahren. Wir haben gerade gesehen, 50 Jahre Queen, stundenlang. Dann erste Probleme, alles wird zu groß, es wächst über den Kopf, der Mensch.
Aber Arne, ganz kurz, 50 Jahre, ja. Ne? Mhm. Die gibt es bestimmt seit 50 Jahren, Queen.
Ja.
Aber die haben noch nicht vor 50 Jahren ihr Debüt rausgebracht, war 73. Also es werden jetzt die Jubiläen zusammen gebastelt. Wahrscheinlich der erste Proberaumauftritt, der zum Jubiläum hochgehamstert wird. Das ist doch total bescheuert.
Ja. Ich glaube, ZZ Top sind zum ersten Mal 1969 zusammen aufgetreten. Das Debütalbum datiert, glaube ich, von 1971. Aber das gehört ja auch dazu, dass sobald es möglich ist, die 40, die 50 Jahre irgendein Jubiläum gefeiert wird. Für mittlerweile auch schon das 25. oder 20. Jubiläum einer Band. Das reicht allemal, um das Debütalbum aufzuführen, damit eine ganze Tournee zu veranstalten, an eine Platte zu erinnern, an die Anfänge zu erinnern, die meistens ja 3 oder 4 Jahre der ersten Platte vorangingen. Damals, früher dauerte es wahrscheinlich weniger lange, heute sogar etwas länger. Aber was ich sagen will, wir kennen diese konventionellen Dokumentationen chronologisch. Es sprechen dann der Manager, der Tourbegleiter, es sprechen Fotografen, es sprechen Produzenten, es sprechen die Toningenieure und das sind die Talking Heads. Und oft parodiert in Mockumentaries. Und alle loben und alle erzählen von Exzessen, alle erzählen von Drogen, von unglaublichen Ereignissen, erzählen von Zerwürfnissen in der Band. Dann war die Band ausgebrannt, die war eigentlich schon am Ende nach 5 oder 6 oder 7 Jahren. So, und diese Mythenerzählung, diese Legende, dachte ich, würde hier nicht erzählt, weil die beiden selbst erzählen und weil es ironisch gebrochen ist. Und dann im Verlauf des Films, je mehr sich Platte an Platte reiht und es heißt, und dann schlugen wir ein neues Kapitel auf. Und es ist dieser Film auch tatsächlich in Kapitel gegliedert oder der Vortrag ist nach Kapiteln gegliedert. Dann war ein ganz neues Kapitel. Und dann wird einmal gezeigt, dann steht auf der Leinwand, neues Kapitel.
Neue, ja, aber die Leute jubeln und die wissen gar nicht, was kommt. Das ist doch das.
Ja, genau. Mich hat's einfach genervt. Ich spiele noch mit der Erwartung des Publikums, aber es ist Es ist eben doch konventionell. Es ist genau die Erzählung einer Rockband, wie sie immer erfolgreicher wurde, wie sie dann ausgebrannt war, wie die Erwartungen an Pauls Boutique hoch waren. Und es passierte nichts. So erzählen sie es.
Und dann macht man ja auch streng genommen, das ist ein wichtiger Punkt. Streng genommen muss man ja sagen, dass sie sagen ja selber im Film, Hello Nasty war ihr Lieblingsalbum, das haben sie selber gesagt. Oder zumindest sagt das Mike D. Ja, und ich weiß, diese Platte wurde ja auch mit hohen Erwartungen angekündigt, ne? Die erste Platte nach Ill Communication. Das erste, was man zu hören bekam, war der Dust Brothers Roboter aus Where It's At von Beck, der 2 Jahre vorher kam. Das war schon sehr enttäuschend. Ich bin kein Experte dieser Platte und vielleicht ist sie tatsächlich ihre beste. Aber wo du gesagt hast, diese Chronologie des Erstaufstiegs, dann Fall, die Drogen und so weiter, dann Comeback und so weiter. Diese Art von Wellenförmigkeit, die letzten Endes oben aufhört, die war bei den Beastie Boys faktisch nicht gegeben. Alle haben gesagt, okay, To the Five Boroughs, das ist so das New York-Album der Beastie Boys-Fraktion und auch sie wollen jetzt irgendwie ein Denkmal für New York machen, tolle Album, aber danach gab es noch Hot Sauce Committee Part 2, das niemand gehört hat. Also streng genommen sind sie nicht auf einem High geendet, sondern auf einem Middle. Also nicht auf einem Low, sondern auf so einem Middle sind sie halt letzten Endes geendet. Und wir hatten ja schon darüber gesprochen, das ist ja auch gesagt, es ist schwer, es ist auch eine Binsenweisheit, aber du hast völlig recht, du hast es einfach nur hervorgehoben, es ist schwer, natürlich im Hip-Hop auch älter zu werden und da was zu machen. To the Five Boroughs war als Statement mutig, weil es zum ersten Mal irgendwie sowas wie die Chronik der Stadt gewesen ist, einer Band, die da schon seit mehr als 20 Jahren oder 25 Jahren Musik gemacht hat. Aber die Beastie Boys haben letzten Endes nicht es geschafft, als Band abzutreten, natürlich unfreiwillig, man weiß nicht, was noch gekommen wäre, aber als Band aufzutreten, ja, die auf der Höhe abgetreten ist.
Ja, also sie haben sich natürlich entwickelt, aber sie haben sich nach Ill Communication nicht mehr entscheidend entwickelt. Ich denke, Hello Nasty war sogar ein Rückschritt. Adam Horowitz bezeichnet die Platte als die beste, weil sie die experimentellste und avantgardistischste, glaube ich, oder gewagteste gewesen
ist. Ja, Lee Perry und die ganzen.
Ja, aber na gut, aber das ist doch angesichts von Paul's Boutique, aber doch mindestens von Check Your Head und auch Ill Communication eine erstaunliche Aussage, oder diese Aussage ist sogar noch gewagter und avantgardistischer als die Platte, die experimentelle Platte Hello Nasty.
Mit diesem bescheuerten Cover, dieses Sardinenbüchsen-Cover.
Genau.
Also das ist Vaporwave 81.
Das war sozusagen ein pubertärer Rückfall und auch keine sehr elaborierte Platte, soweit ich mich an sie erinnere. Man muss so vieles überprüfen, auch die Five Boroughs-Platte noch einmal. Aber ich glaube auch, die Band ist langsam nach der Jahrtausendwende verschwunden. Also es war ein langsames Verblassen und Furore hat die Band nicht mehr gemacht. Sie sprechen auch von diesen letzten Platten gar nicht mehr. Sie sprechen von dem letzten Auftritt. Also es ist eine Zäsur in Adam Horowitz' Erzählung. Es kommt das letzte Konzert, von dem sie nicht wussten, dass das letzte sein würde, im Jahr 2009, glaube ich, ja, beim großen Festival Bonnaroo in den Südstaaten. Und wo Al Green auf einer parallelen Bühne auftrat und sie hörten den Gesang und die Stimme. Das ist natürlich auch sozusagen das melodramatische Moment in Horowitz' Erzählung. Er hörte diese Stimme, die er früher im Kinderzimmer oder in seinem Jugendzimmer gehört hat, in der Wohnung, als er auf die beiden gewartet hat. Da hat er Platten von Al Green gehört. Jetzt war also dieser tröstliche, fast himmlische Gesang von Al Green, gerade bei dem Festival vor dem Auftritt der Beastie Boys, der dann ihr letzter Auftritt war, übrigens ja 3 Jahre vor dem Tod von Adam Jaok. Und bei dieser Gelegenheit, er zitiert aus dem Beastie Boys Buch, setzt sich einmal auf den Bühnenrand, um das zu erzählen, wohl auch um Halt zu haben, und kann es aber dennoch nicht richtig zu Ende bringen und schaut dann hilfesuchend zu Mike Diamond, der dann weiter erzählt. Und Horowitz erhebt sich dann wieder vom Bühnenrand und geht wieder auf die Bühne. Und auch dann fällt es ihm schwer, eine Passage zu erzählen und er wendet sich wieder an Mike Diamond, dem man auch ansieht, wie es ihn anfasst, vom Ende der Beastie Boys zu erzählen und vom Tod von Adam Jauch. Also das ist auch sehr bewegend. Natürlich wussten sie, dass es schwer sein würde, vom Teleprompter den Text abzulesen oder aus dem Buch zu zitieren und davon zu sprechen, weshalb sie nicht weitergemacht haben, weshalb sie nicht weitermachen konnten und wie es am Ende war. Es ist aber nicht, diese Passagen sind nicht kitschig. Man sieht auch, wir haben ja auch nicht diese Art von Musik gemacht, dass man nun etwa eine Hymne oder eine große Ballade, die bewegend ist, einspielen könnte als ein Requiem.
Aber es ist ja interessant, also gut, ich glaube, das Lied hat ja so den Abschluss, also es wird ja irgendwie im Trailer, im Abspann ein Lied gebracht, das ja auch geschrieben hat von der Jackie Heplatte, ich komme auf den Namen jetzt nicht, das klingt so ein bisschen wie Caravan von Black Sabbath, so ein bisschen so durch den Flanger gejagter Gesang, fast ein bisschen psychedelisch, damit schließen die das ab, aber das ist natürlich auch kein großes Trauerlied, aber das ist ein Punkt, die Frage ist natürlich, was machen die beiden eigentlich heute? Also beide machen ja anscheinend keine Musik mehr. Und wenn ja, dann taucht sie nirgendwo auf. Natürlich nicht als Beastie Boys, als Duo, aber sie wollen anscheinend auch nicht mehr rappen. Und das zeigt ja irgendwo auch, dass sie jetzt, ich meine, die sind jetzt beide um die 53, 54, dass natürlich dieser Zug auch für sie abgefahren ist. Ich hätte es trotzdem interessant gefunden, wenn beide als Musiker weitergemacht hätten.
Ja, aber vielleicht haben sie es nicht in sich. Und sie schreiben Adam Jauch ja auch einen großen Teil der Musik oder ihrer Gemeinsamkeit, der Motivation und der Dynamik dieser Band zu. Und eigentlich der Beweis wird dadurch erbracht, dass sie gar nichts mehr machen. Also, dass sie nur noch ihre Geschichte verwalten, dass sie keine Soloalben aufnehmen, dass sie nicht zu zweit auftreten und dass sie wohl auch glauben, dass das Erbe ihnen gar nicht zusteht. Und möglicherweise haben sie auch gar nicht die Inspiration und das Bedürfnis, noch Platten aufzunehmen. Übrigens war Five Boroughs natürlich eine Platte, mit der sie noch einmal auf das gewohnte Terrain zurückgekehrt waren. Du hast es schon angedeutet. Das war das, was sie konnten, was sie kannten und was sie so viele Jahre später, etwa 25 Jahre später, noch einmal besucht haben. Und ja, das war schon eine nostalgische Freude, auch bei vielen Kritikern, die gesagt haben, na, jetzt sind sie zu Paul's Boutique zurückgekehrt.
Ja, aber ist das nicht irre?
Aber noch die anderen Gebiete neben Brooklyn eingemeint.
Ich fand, also die erste Single der Platte hieß ja Check It Out. Was normalerweise eine Redewendung ist, das ist so wie wenn Rockband jetzt auftreten würde und sagen würde, hey, oh, let's go oder let's rock it oder so. Also sozusagen mit dem Vokabular des Hip-Hop sowieso spielt. Also extrem großes Selbstbewusstsein, was sie damit gezeigt haben, mit diesem fast schon floskelartigen Begriff zu starten. Aber ich mochte zum Beispiel auch das Cover von To the Five Boroughs. Also so mittelmäßig, wie die Platte auch war, ich fand es irgendwie auch ganz toll, dass sie dieses New York-Album gemacht haben. Das ging so ein bisschen in die Tradition von Lou Reed mit New York oder von Simon & Garfunkel mit Concert in the Park. Also sie waren sich ihre Stellenwert für diese Stadt schon bewusst. Und allein zu sagen, To the Five Boroughs, also etwas als Widmung auszuschütten, das machst du ja auch nur, wenn du auf einem Podest stehst. Also die wussten schon genau, was sie für die Stadt getan haben und was sie sich jetzt leisten konnten. Das fand ich als Statement schon extrem toll.
Ja, aber sie müssten natürlich auch fragen oder sie wissen ja auch, was die Stadt für sie getan hat. Wie es alle wissen, die New York-Platten gemacht haben. Natürlich liebst du auch New York City, Ghosts and Flowers von Sonic Youth.
Aber ich die liebe? Nee, ich mag die überhaupt nicht.
Du magst sie nicht?
Nein, die habe ich doch in unserem Ranking in dem Buyer's Guide als schlechte Platte.
Das ist wahr. Ich muss mich korrigieren.
Ja, kein Problem.
Andere mögen diese ja, Platte.
Ganz furchtbares Album.
Ja, und halten sie für sehr unterschätzt. Also ein unterschätztes, so elegisches Spätwerk. Nein, ich muss mich korrigieren, aber wir lieben das Konzert, The Concert in Central Park von Simon Garfunkel. Natürlich, wir lieben Manhattan von Woody Allen und so vieles, was mit New York zu tun hat. Und natürlich die Alben von Lou Reed und von Suzanne Vega und wie viele kann man nennen, Television, Talking Heads und so weiter. Dennoch, ich war von dieser Platte auch gerührt, aber es war eben ganz und gar das Terrain, das man von ihnen gewohnt war. Jetzt mit so vielleicht halb imperialer Geste oder auch mit der Sentimentalität derjenigen, die älter geworden sind und die sich noch einmal besinnen auf diese Heimat. Sie haben ja einige Jahre in Los Angeles gelebt, also in der Zeit des Größenwahns nach Fight for Your Right to Party sind Sie, wie wir vorhin schon gesagt haben, nach Los Angeles gegangen, haben da diese Villa gemietet, haben dann etwas außerhalb des Zentrums in einem nicht bekannten, nicht berühmten und nicht glamourösen Stadtteil ein Studio gegründet und haben da dann eine Weile gearbeitet. Und Adam Yauch war dann der Erste, der nach New York zurückgekehrt ist. Und natürlich war Los Angeles nicht die Stadt, in der sie leben und arbeiten wollten. Und so blieb es immer.
Wobei die Fotos immer besser aussahen, fand ich. Also die Fotos, die sie eingeblendet haben, wenn sie sich so runterbeugen in einer auf dem Boden positionierten Kamera und man diesen strahlenblauen Himmel und drei Palmen, wie sie von links rechts ins Bild kommen, sieht. Ich fand, dass sie ästhetisch gesehen, also eine fast noch bessere Los Angeles Band gewesen sind als diese Schwarz-Weiß-Foto-Band, die sie vor den Graffiti-Wänden der New Yorker Hochbahn zeigen mit Run DMC. Also ich fand sie als LA-Band fast noch ansprechender.
Es war natürlich auch der Umschlag der späten 80er in die 90er Jahre. Sie haben bei Paul's Boutique zum ersten Mal diese Fischaugenfotos gemacht und alles durch die Fischlinse. Sie wollten keine professionellen Fotografen, keine glamouröse Fotografie. Und haben dann einen Freund beauftragt, der die Fotos selbst gemacht, also frühe Selfies eigentlich. Und diese Art von Ästhetik, die sich dann ja auch bei anderen Bands etabliert hat, die haben sie mehr oder weniger mitbegründet. Also hat sozusagen auch Grunge vorweggenommen, als es dann eigentlich nur noch solche Fotos gab. Also ästhetisch ist das alles auch hochinteressant. Sie haben auch einen angeblichen Onkel von Adam Yauch, einen Schweizer in Lederhosen mit einem Zwirbelbart und Tirolerhut als ihren Regisseur ausgegeben. Und der ist 1993 auf die Bühne gesprungen, glaube ich, bei den MTV Video Awards, wo Michael Stipe den Preis für das beste Video oder die beste Videoregie entgegengenommen hat für R.E.M. Und da hat dieser Onkel, der glaube ich Humburger oder dergleichen heißt, also so genannt wurde, hat dann protestiert, ist ans Pult gegangen, denn das Video der Beastie Boys war auch nominiert. Ich weiß gar nicht, es war für Sabotage.
Das muss Sabotage gewesen sein. Und ich glaube, wer gewonnen hat, war ja, also Stipe.
Da hat der Schweizer Onkel eine Protestnote gesprochen und dann trat Michael Stipe ans Mikrofon und sagte, wow, und dann bricht aber der Ausschnitt.
Ja, das war, also die haben nicht gesagt, welches Video von R.E.M. nominiert gewesen ist, es muss aber Everybody Hurts gewesen sein, weil darüber haben ja alle geredet. Man on the Moon wäre auch, der Drive wären auch Möglichkeiten gewesen.
Man hört im Hintergrund Everybody Hurts.
Ja, und das war natürlich eine tolle Idee, die Leute sitzen im Stau und steigen auf ihr Dach. Und also bei Everybody Hurts jetzt und tanzen dann. Das hat mich dann wiederum so genervt an, unter vielen Aspekten, an La La Land, dass es eine ähnliche Szene zitiert hat. Also ich kann diese LA-Vision des Dauerstaus, in denen die Zeit dann, in denen ein künstlerischer Ausbruch aus der Alltagsrealität des Dauerstaus gefunden wird, in dem man freiheitlich auf Autodächer steigt, das hat mich an La La Land schon total genervt. Aber ich glaube, dass war das nicht auch die Tochter von David Lynch, die Regie gemacht hat von Everybody Hurts?
Oh, das weiß ich nicht.
Ja, weil ich dachte, ich hatte mir das so abgespeichert. Stipe kam ja auch mit einer Frau auf die Bühne. Er
kam mit der Regisseurin auf die Bühne und trat dann zuerst ans Pult. Mhm. Also nach dem angeblichen Schweizer Onkel.
Ja.
Der zuerst ans Pult getreten ist. Also, aber das war noch einmal Klamauk und aber eine lustige Geste, die damals bei MTV noch möglich war, als alles von Bedeutung war und ein Preis für das beste Video und für die beste Videoregie ein gewisses Renommee versprach. Man hätte von den Beastie Boys ja auch erwarten können, dass sie gar nicht dahin gehen. Im Übrigen ja auch von Michael Stipe, der auch düster unter seiner tief in die Stirn gezogenen Schirmmütze da erschien. Aber das brachte ein großes Renommee und schien auch den Musikern da bedeutsam zu sein und ja auch den Filmkünstlern. Spike Jonze hat sich ja schließlich auch so qualifiziert. Nun, ich merke, wir sind etwas uneins in der Beurteilung des Films. Ich wusste vieles nicht. Ich wusste das Allermeiste nicht und habe es auch deshalb mit Interesse gesehen. Also die Chronologie habe ich gern verfolgt. Ich kannte viele Ausschnitte nicht. Ich kannte kaum die Videos. Auch Sabotage war kein Video, das ich damals gesehen habe. Keine Musik übrigens, die ich gehört habe. Check Your Head war eine Platte, die damals jeder gehört hat. Und Ill Communication auch. Bei Hello Nasty war ich enttäuscht, ohne große Erwartungen gehabt zu haben. Oder vielmehr die Erwartung, dass Ill Communication fortgesetzt würde.
Ja, und Nasty,
Hello Nasty als Kamauk-Platte.
Ich weiß gar nicht, ob Hello Nasty als Doppelalbum erschienen ist oder nur als Einfach-CD, aber es war eins dieser typischen 90er-Jahre-CDs, die schon massiv an die 80-Minuten-Grenze gestoßen sind. Und natürlich sieht es immer ganz toll aus, wenn man drei Musiker in diesen Sicherheitsanzügen durch eine Stadt marschieren sieht, während Passanten links und rechts erstaunen über diese New Yorker Gestalten, die da rumlaufen. Das sieht immer wie so eine Guerilla-Taktik des Videodrehs aus, dass keiner weiß, was da wirklich passiert, wenn diese drei halt irgendwie durch die U-Bahn marschieren und alle links und rechts in ihren Einkaufstüten gucken. Aber letzten Endes deuten ja diese Art von Videoaufnahme auch nur darauf hin, dass es so spontan nicht gewesen ist, sondern nur so inszeniert gewesen ist. Also die Beastie Boys haben mit dem Intergalactic-Video aus Hello Nasty ja schon so ein bisschen ihre Stadt für sich deklariert und erobert. Da hat man schon gemerkt, dass sie wussten, dass sie jetzt mit dem Geld des Major-Labels einen Ruf zu verteidigen hatten. Die wussten, was sie zu verlieren hatten. Die wollten ja nicht nochmal, so wie mit Paul's Boutique, nach Ill Communication, wie hieß die erste Platte noch? License to Ill, so abkacken. Die wollten natürlich ihren Platz verteidigen und deshalb wurde ja auch Hello Nasty so derart opulent auch gefeiert. Aber auch das sind ja Videos, die man sich nachher noch angucken kann. Ich bin schon erstaunt, dass du Sabotage nicht gesehen hast. Das lief damals eigentlich wirklich auf MTV und überall auf Heavy Rotation.
Ja, ich habe nicht MTV gesehen.
Ah, okay.
Umso
das war Viva gegangen.
Ja, umso interessanter war es jetzt für mich. Also ein Terrain, das mir nahezu unbekannt war. Umso lieber habe ich es gesehen. Vielleicht bin ich genau der Zuschauer, den diese Dokumentation braucht oder der damit gemeint ist. Aber natürlich auch der Eingeweihte, der sich noch einmal vergewissern will, was es damals gewesen ist. Und die Anfänge haben wahrscheinlich die wenigsten erlebt, jedenfalls die Jüngeren nicht. Denn das war ja 1986. Und License to Ill und Fight for Your Right to Party, das sind ja schon archäologische Ausschnitte einer Kultur, die damals erst im Werden war und die man heute mit Staunen und mit großen Augen betrachtet. Das ist alles schon historisch und sie sind Historiker ihrer selbst. Du sagst es, sie sind 53, 54 Jahre alt etwa, was übrigens ja auch erklärt, dass sie etwas graumeliert sind, aber durchaus biegsam, geschmeidig und sicher ruhiger geworden, aber sie machen noch immer die Scherze und in guter Kameraderie, kann man sagen. Mhm. Und das Publikum natürlich freut sich, sie noch einmal zu sehen. Alle sind einverstanden. Aber natürlich schauen nicht Leute einen Film oder werden eingeladen oder gehen dorthin, die etwa in Opposition zu der Band sind, die dort gefeiert wird.
Handverlesene Publikumsliste.
Kann man ja nicht erwarten, dass ein kritisches Publikum dann protestiert oder Nachfragen stellt. Ne? Also das soll schon eine Feier sein. Schwülstig ist es nicht.
Das stimmt, ja. Okay, ich würde sagen, wir haben die Beastie Boys hier heute geschafft. So oder so, es läuft auf Apple Plus. Damit auch eine Gelegenheit, wenn man sich, falls man sich nicht mit den Serien, die dort laufen, beschäftigen möchte, zumindest mit so Standalone-Dokus auseinanderzusetzen. Wir hatten ja in der letzten Folge schon angekündigt, dass wir den Elephant Man als nächstes machen. Ich glaube, jetzt ist der Elephant Man reif für unsere nächste Sendung. Wir wollen keine hohlen Versprechen machen, aber wir haben den fest in Planung. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen.
Ja, das wird die nächste Sendung sein, und zwar definitiv noch einmal Die Toy Story bei Apple Plus am 24. April. Genau. Da beginnt es zumindest, man wird es ja auch später noch dort sehen können.
Ja, alles klar. Bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank. Bis bald.
Tschüss.